Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, wir befinden uns im Jahr 31 nach Christus. Das Passafest ist vorüber, das ist schon eine Zeit her. Ja, Passafest. Das, was damals passiert ist in Jerusalem um diese Zeit, ist praktisch in aller Munde. Es wird hier und da diskutiert, ob in Häusern oder bei Festen. Und es gibt da so ein Fest, bei dem reiche Leute eingeladen worden sind. Und die beiden, um die es heute geht, die treffen sich bei diesem Fest. Und wie es so üblich ist, besprechen sie auch das, was sie erlebt haben. Und da gibt es in diesem Gespräch einen ganz entscheidenden Punkt. Und da steigen wir mal kurz ein und hören zu.
Tja, und dann kam es zu der Begegnung mit diesem Lehrer, Jesus. Klar. Das ist denn in aller Munde. Und es war unglaublich, fantastisch. Also es hat sich so zugetragen, ich war da auf dem Baum oben und
langsam, auf dem Baum?
Ja, ich weiß, das ist komisch, aber so war es.
Das glaube ich nicht.
Ich war auf dem Baum oben und er kommt da mit der Menge direkt unten vorbei, bleibt stehen und schaut zu mir hoch und ruft meinen Namen.
Nein.
Wir sind uns ja vorher nie begegnet. Woher kannte er mich? Er sagte, Zachäus, steig herab. Er wollte mit mir nach Hause kommen und mit mir essen. Er hat sich quasi selbst eingeladen. Ja. Aber es war mir natürlich eine Ehre und so haben wir das gemacht. Und da saßen wir und ich erzählte, dass ich die Hälfte von allem, was ich besitze, den Armen gebe. Und die anderen, die dabei waren, haben das auch gehört. Ja. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann will ich es vierfach zurückgeben.
Du hast gesagt, du würdest die Hälfte deines Besitzes den Armen geben.
So ist es. Die Hälfte gebe ich den Armen. Aber weißt du, was er dann gesagt hat?
Nein, das will ich auf alle Fälle wissen, was er da gesagt hat.
Er sagte, Rettung ist in dieses Haus gekommen. Und das stimmte, denn er war in dieses Haus gekommen. Und wenn du mich fragst, ich bin überzeugt, er ist der Sohn Gottes.
Junge, ich habe ihn auch getroffen.
Tatsächlich?
Ich habe ihn aufgesucht. Weißt du, ich wollte das ewige Leben haben. Die Zusicherung, dass es für mich weitergeht. Ich wollte Rettung, so wie du. Aber ich war mir sehr sicher. Ich war zuversichtlich, ich war peinlich zuversichtlich, dass er mir das ewige Leben zusagen würde. Aber weißt du, was er da gemacht hat? Das ist kaum zu fassen. Und da merkte ich, dass er Macht hat. Vollmacht. Ja, und er ist der Sohn Gottes.
Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Was ist passiert?
Naja, er wollte, dass ich alles verkaufe. Alles. Ich meine, alles, was ich hatte, alles, wofür ich mich eingesetzt hatte, bis auf den letzten Schekel. Und dann wollte er, dass ich den Armen gebe. Und dann wollte er, dass ich ihm nachfolge und dass ich mit ihm gehe.
Ja, und eigentlich genau wie bei mir.
Na, überhaupt nicht.
Doch.
Nein, dir hat er gesagt, du brauchst nur die Hälfte den Armen geben. Und die andere Hälfte konntest du behalten.
Ja, Moment, ich brauchte auch noch etwas, um das Vierfache rückerstatten zu können.
Und dann hat er dir Rettung zugesagt. Das, was ich wollte, verstehst du? Das ist nicht fair. Das ist nicht gerecht.
Also weißt du, ich wollte unbedingt Jesus sehen. Ich wollte ein besseres Leben. Ich sehnte mich danach. Das hat schon ein paar Jahre vorher begonnen. Ich glaube, im 26er oder 27er Jahr, als Johannes da am Jordan predigte und taufte.
Ja, den kenne ich.
Ich war dort.
Ich auch.
Und er hat zur Umkehr aufgerufen und das hat mich sehr betroffen. Denn ich muss zugeben, ich war kein guter Mensch. Ich war dieser Sünder, die er da angesprochen hat. Und dann darauf kam dieser Wanderprediger, Jesus, und hat wieder von der Umkehr gepredigt und von diesem neuen Leben. Und das wollte ich. Und da war ich an dem Punkt, da habe ich Dinge geändert. Ich habe begonnen, den fairen Zoll einzunehmen. Und ich wollte
wirklich
die Dinge wieder gut machen, wo ich jemanden betrogen habe. Und dann kam die Begebenheit in Jericho, wie ich erzählt habe. Und ich hatte den Eindruck, nicht ich wollte ihn sehen, sondern er hat mich gesucht. Er sah mich. Er war es, der mich angesprochen hat. Und die Begegnung mit ihm, das war so voller Liebe und voller Demut. Also unglaublich. Und als wir dann bei mir im Haus saßen, dann, ich hatte das Bedürfnis und mich frei gefühlt, meine Schuld zu bekennen und einzugestehen, dass ich hier im Eigensinn lange gehandelt habe, dieses Streben nach Reichtum. Und ich musste sagen, als er in mein Leben kam, habe ich mich zum ersten Mal wirklich reich gefühlt. Und ich weiß nicht, wie du da erzählst, wenn er mich aufgefordert hätte, alles zu geben, glaube ich, hätte es gemacht.
Weißt du, ich hatte Angst. Er hat wirklich alles von mir verlangt. Ich bin gerade zum Sanhedrin aufgestiegen. Ich war einer der Oberen dort. Mein Einfluss wurde immer größer. Und ich hatte Macht, ich hatte Geld. Es ging mir gut. Ich habe alles gehalten. Und dann wollte ich das ewige Leben. Ich wollte sicher sein, dass ich es habe. Aber ich wollte nicht ihn haben. Ja, und jetzt frage ich mich, will ich ihn haben? Aber ich glaube, er ist nicht mehr interessiert an mich. Ich glaube, es ist zu spät, Zachäus.
Bei Jesus ist es nie zu spät. Jesus nicht interessiert? Sag so etwas nicht. Jesus ist immer am Menschen interessiert. Da bin ich mir ganz sicher. Absolut.
Zachäus, ich danke dir. Aber ich weiß nicht. Wie geht es dir, wenn du diese zwei Personen miteinander vergleichst, die im Lukas-Evangelium bei mir in der Bibel praktisch nebeneinander stehen? Lukas 18, Lukas 19. Bei dem einen verlangt er 100% und bei dem anderen macht er ein Sonderangebot und verlangt 50%. Verlangt er es? Es drängt sich geradezu auf, dass man diese zwei Geschichten miteinander vergleicht, oder? Und wer weiß, vielleicht haben sie sich wirklich getroffen. Reiche kennen sich. Reiche verkehren in ihren Kreisen. Und Zachäus war ein reicher Mann. Und der reiche Jüngling oder der Obere, wie er in Lukas genannt wird, war genauso reich. Wenn wir diese zwei Geschichten miteinander vergleichen, könnten wir viele Vergleiche anstellen, aber das ist ja keine Unterrichtsstunde jetzt. Ich möchte nur auf ein paar hinweisen. Die Ausgangslage, der Obere, der reiche Jüngling, kommt direkt zu Jesus und stellt die Heilsfrage gerade heraus. Zachäus, so wie die Kinder in der Kindergeschichte auch gehört haben, er hat eine Sehnsucht. Er fragt gar nicht danach. Jesus kommt zu ihm. Jesus lädt sich in sein Haus ein. Jesu Rolle ist also bei Zachäus total initiativ und bei dem reichen Jüngling reaktiv. Es geht um Gebote bei dem einen, bei dem anderen überhaupt nicht. Es geht um Hindernisse. Schau die dritte Zeile an. Kein äußeres Hindernis für den Oberen. Er war wahrscheinlich geschätzt von der gesamten Gesellschaft. Aber er hatte da drin ein Hindernis. Und das innere Hindernis wiegt weit schwerer. Zachäus, er hatte äußere Hindernisse. Genug. Die Leute wollten ihn nicht. Er war klein. Aber hier drin hat er eine weit geöffnete Tür. Und so könnte man Vergleiche und Vergleiche anstellen, Kontrast und Parallelen. Und es macht wirklich Freude. Also das ist etwas für den Nachmittag, wenn ihr den vielleicht so verbringen wollt, mit einem kleinen Parallelstudium. Aber zwei Vergleiche sind alles entscheidend. Zwei Vergleiche von diesen sind alles entscheidend. Welche sind das? Es sind diese hier. Jesus liebt den reichen Jüngling. Jesus liebt Zachäus. Jesus will den reichen Jüngling gewinnen. Jesus will Zachäus gewinnen. Diese Einstellung Jesu ist es, die mich fasziniert. Er will jeden Menschen gewinnen, weil er jeden Menschen liebt. Wie hat er das gemacht, dass er ihnen die beste Möglichkeit schenkt, dass er sie gewinnen kann? Denn die Liebe hängt ja ganz allein von ihm ab. Und da ist er immer dabei. Es gibt ein Kapitel in dem Buch Im Dienst für Christus von Ellen White. Dieses Kapitel ist mit der Überschrift betitelt Persönliche Nähe. Und da gibt es eine ganze Menge spannender Zitate, die diese Kompilanten da zusammengestellt haben. Zum Beispiel, dass durch persönlichen Einsatz den Menschen es erstmal wichtig ist, ihnen nahe zu kommen. Dass man die man erreichen will, zu denen muss man ganz nahe sein. Dass Christus mit Einfühlungsvermögen und Liebe um die Menschen einzeln bemüht war. Oder ein Satz, der mir auch gut gefällt. Er war persönlich darum bemüht, auch nur eine Seele zu ihm zu führen. Und er möchte das auch von uns. Da stelle ich mir die Frage, bin ich persönlich berührt davon, auch nur eine Seele zum Heiland zu führen? Und die nächste Seite, auf Seite 150, dann könnt ihr das nachlesen. Wir müssen die Menschen verstehen lernen, denen wir gern helfen möchten. Ich bin mir sicher, dass ihr dieses Zitat kennt, das gleich danach folgt. Das hatten wir vor einigen Jahren immer wieder in Lektionen, Gebetswoche, bei einem Unionsveranstaltung. Und wir kennen das, oder? Kennen wir das nicht? Das ist doch eins der berühmtesten Zitate über Missionsarbeit von Christus. Allein die Vorgehensweise Christi wird wahren Erfolg bringen in dem Bemühen, Menschen zu retten. Glauben wir das? Dass es allein so wahrer Erfolg gibt, stimmt das? Ich meine, so wie es da steht, klingt das schon so, oder? Und jetzt erklärt sie, wie das war. Der Heiland mischte sich unter sie, weil er ihr Bestes wollte. Der reiche Jüngling hat es wahrscheinlich erkannt. Jesus wollte, dass er alles verkauft. Das war für ihn zu steil, zu hoch. Aber wenn er länger drüber nachdenkt, hat er vielleicht die Idee, dass Jesus ihn befreien wollte, weil er das Beste für ihn wollte. Er hat sein Herz an Dinge gehängt, die nicht gut waren für ihn. Jesus wollte das Beste für ihn. Und das Beste war, alles wegzugeben und ihm zu folgen. Er mischte sich unter sie. Er zeigte ihnen sein Mitgefühl. Jesus ist ein Mensch mit Gefühl, mit Emotionen, mit ich weiß, wo du stehst. Ich kann dich verstehen. Er geht mit dir mit. Er weiß, was du fühlst. Er weiß, welche Sehnsucht du hast. Er weiß, was du dir wünschst. Jesus ist dabei. Er dient deinen Bedürfnissen. Er weiß auch, was wirklich deine Bedürfnisse sind, die tiefer liegen. Er weiß, was dein Herzensbedürfnis ist. Nicht nur das, was du mit Worten und durch deine Lippen ausdrückst. Und dann gewann er ihr Vertrauen. Vertrauen gewinnen? Also ich glaube nach wie vor, Vertrauen gewinnen geht nur durch Zeit. Ich weiß nicht, wie man in 5 Sekunden Vertrauen gewinnt. Wie soll das funktionieren? Vertrauen braucht Zeit. Vertrauen braucht Gespräche. Vertrauen braucht gemeinsame Erlebnisse. Ich muss erkennen, wie die Person tickt, wie sie redet, was sie tut. Dann kann auch, wenn sie einmal aus der Rolle fällt, wenn ich meine, sie fällt aus der Rolle, das Vertrauen nicht erschüttert werden, weil ich die Person kenne. Wie schnell lasse ich mich durcheinander bringen durch eine unverständliche Tat? Jesus, was hast du da jetzt gerade gemacht? Oder ein Freund, der irgendetwas tut. Und dann kommt das, was er will. Er will die Menschen gewinnen. Folgt mir nach. Wie heißt unser Predigttext? In der Schlachter wurde es vorgelesen. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Meine Frage an dich, bist du so gesinnt? Die neue Genfer Übersetzung gibt da noch ein bisschen was drumherum. Sie sagt, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ich finde, das berührt mich. Jesus möchte, dass ich seine Gesinnung habe. Ja, in Philipper 2 geht es um Demut. Es geht darum, einander zu dienen, auch in das tiefe Tal zu steigen. Jesus wird da vorbildhaft dargestellt in seiner Gesinnung. Aber Paulus sagt, das ist die Gesinnung, die er wünscht von einem jeden von uns. Von dir, Martin, hast du die Gesinnung Jesu? Wie ist es im Miteinander mit anderen Menschen? Bist du so gesinnt, wie Jesus gesinnt ist? Diese Frage muss ich mir gefallen lassen. Wie finde ich das heraus, wie Jesus gesinnt war? Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Wir schauen in den Evangelien und schauen, wie Jesus sich verhält, oder? Ich habe mal geschaut, wie viele Einzelgespräche Jesus geführt hat, die wir in der Bibel berichtet bekommen. Und ich mag so plus minus 5 vielleicht daneben gezählt haben, aber zählt ihr mal, wie viele es sind. Ich komme auf 51. 51 Gespräche, die Jesus mit einer anderen Person hat. Nicht mit einer Menge, nicht mit 4 oder 5, sondern mit einer einzelnen Person. Und wenn man die sich so anschaut, dann merkt man schon ein bisschen ein Muster hier oder da. Aber beginnen wir ganz von vorne. Wer beginnt das Gespräch? In 14 Fällen beginnt es Jesus, wo er zu einem Menschen hingeht, ja, und ihn fragt. Ihr kennt das klassische Beispiel wahrscheinlich in Johannes 5. Jesus geht an den Pool, an den Teich Bethesda dort und dann fragt er einen, na, willst du gesund werden? Jesus initiiert das Gespräch. Aber es kann auch sein wie ein reicher Jüngling, der zu ihm kommt und sagt, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus lässt sich darauf ein. Er kann der Initiator sein. Er kann auch der sein, der die Initiative eines anderen Menschen würdigt und einfach sagt, gut, lass uns unterhalten. Wenn du schon zu mir kommst, dann lass uns ein Gespräch führen. Wo findet so ein Gespräch statt? Also die meiste Zeit findet es statt bei der Arbeit. bei irgendeinem Arbeitsplatz. Etwas weniger häufig in einem Haus oder in einem Heim. Selten an einem religiösen Ort. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas sagen sollte. Ob die Gespräche, die lebensentscheidend sind, vielleicht nicht in der Gemeinde, in diesem Ort der Gemeinde geführt werden. Ob die eher zu Hause oder am Arbeitsplatz unterwegs geführt werden. Und wie macht das Jesus? Ich finde es spannend, denn 24 dieser Gespräche stellt er Fragen. Ich finde es recht häufig. Jesus stellt Fragen. Ich weiß nicht, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Fragen das beste Mittel sind, um Menschen zum Denken zu bringen. Es sind nicht Erklärungen, wie die Welt funktioniert. Es sind nicht Aussagen darüber, Jesus ist der Heiland, ist Gott. Es sind Fragen, mit denen sich die Menschen beschäftigen können und die sie zu Jesus hinführen. Fragen. Wenn man sich das so anschaut, in diesen Einzelgesprächen, dann stellt man auch ein Muster fest, wie Jesus seine Gesinnung grundsätzlich ist. Dieses Muster sehe ich so, entweder startet er oder nimmt den Impuls auf. Jesus weicht fast nicht, nur ein einziges Mal, kurz vor der Kreuzigung, weicht er einem Gespräch aus. Jesus sieht die Person. Er beginnt nicht zufällig, sondern aus einer Beobachtung heraus. Bestes Beispiel Zachäus. Er sieht ihn dort, er versteht, er ist klein, er weiß, warum er da auf den Baum kommt. Jesus kann eins und eins zusammenzählen. Und das spürt man auch. Wenn die Frau bei der Mittagssonne zum Brunnen kommt, dann versteht Jesus etwas über ihre Situation, außer dass er natürlich allwissend ist und die Dinge auch so weiß. Jesus beobachtet gut. Er findet heraus, wer diese Leute sind. Wer ist der Gelähmte, der dort herumliegt? Wie muss sich Thomas fühlen, wenn er nicht da war, als ich den Jüngern erschienen bin? Natürlich hat er gezweifelt. Jesus versteht und folgt nach. Jesus stellt auch immer wieder eine oder mehrere Herzensfragen, weil Fragen Herzen öffnen und Motive sichtbar werden lassen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Fragt der Bartimäus. Eigentlich, was für eine dumme Frage, der Blinde vor ihm. Glaubst du das? Fragt der Martha, als sie etwas über die Auferstehung berichtet und erzählt. Willst du gesund werden beim Gelähmten? Oder die klassischste aller Fragen, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Bei Petrus. Ich lerne daraus, dass gute geistliche Gespräche oft fragend sind und nicht frontal. Seine Fragen sind kein Smalltalk, es sind Herzensfragen. Und tiefe Gespräche brauchen tiefe Fragen. Jesus scheut sich nicht, ein Gespräch zum Eigentlichen zu führen. Ein vages, wir wissen, du bist von Gott gekommen und ein großer Lehrer, nimmt Jesus sofort als Anlass dafür zu sagen, du musst wiedergeboren werden. Okay. Jesus macht das ganz unterschiedlich. Manchmal führt er die Leute über eine lange Strecke. Ja, im nächsten Kapitel wird die Frau da geführt über verschiedene Wege und Ebenen des Gesprächs. Bei Nikodemus kommt er gleich zum Punkt. Wie macht er das? Woher weiß Jesus, was jetzt dran ist? Ich vermute, der Geist weht im Herzen Jesu. Und der Geist zeigt ihm, was dran ist. Und er bringt es auf den eigentlichen Punkt. Gute Gesprächsführung führt von Randthemen zu Kernthemen, führt von den geoffenbarten Themen zu den Themen, die eigentlich darunter liegen. Aber das bedeutet, ich habe eine Einstellung. Ich möchte das auch finden. Ich möchte das sehen. Mich interessiert mein Gegenüber. Jesus lädt dann auch immer wieder zu einem konkreten Schritt ein. Er sagt, geh, ruf deinen Mann zur Samariterin am Jakobsbrunnen. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Verkaufe alles, was du hast. Oder folge mir nach. Folge mir nach. Das hat er oft gesagt. Geistliche Gespräche dürfen in einen konkreten Schritt münden. Welchen Schritt soll ich anbieten? Das erfordert Verstehen des anderen Menschen. Jesus respektiert auch die Freiheit. Der reiche Jüngling darf gehen. Pilatus bleibt unentschieden. Thomas wird eingeladen, seine Finger in die Wunde zu legen, aber nicht gezwungen. Jesus drängt zur Entscheidung, aber er drückt nie. Wahrheit und Freiheit sind Geschwister. Und wir dürfen da nichts dazwischen bringen. Und was wir jetzt schon gemerkt haben, Jesus geht ganz unterschiedlich mit den Menschen um. Jesus verfolgt nicht eine Methode, eine Sache. Seine Methode ist die Methode Mensch. Für Jesus steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Bei Suchern und belasteten Leuten ist er zunehmend freundlich, aufnehmend und erklärend. Bei denen, die hohe Verantwortung haben und es besser wissen wollen, sollen, da kann er durchaus auch mal konfrontativ, klar und kurz angebunden sein. Ein Hohepriester, ein Pilatus, ein Petrus, der glaubt, ihm sagen zu können, dass er das in Jerusalem nicht auf sich nehmen soll. Hinter mich. Manche Menschen, glaube ich, meinen, wenn man anderen Menschen begegnet, um Zeugnis zu geben, sei das eine Wissenschaft, eine Kunst. Also wenn es eine Kunst ist, dann hat Jesus diese Kunst verstanden wie kein anderer. Und doch glaube ich, das Geheimnis ist eher schlicht. Es ist nicht die Methode, es ist der Mensch. Wenn für dich der Mensch im Mittelpunkt steht, dann passieren Dinge. Wenn du deinen Gegenüber als Mensch wirklich liebst, wenn du dich für seine Geschichte, seine Wunden, seine Fragen interessierst, dann finden sich Worte. Dann kommt das Richtige zur rechten Zeit. Dann hast du den Heiligen Geist wahrscheinlich auch gebeten, dass du das Richtige zur rechten Zeit erkennst. Die Methode Mensch heißt, ich lasse mich von anderen leiten, nicht von meinem Schema. Ich sehe zuerst eine Person, nicht ein Problem. Ich höre länger zu, als ich rede. Ich frage ehrlicher, als ich erkläre. Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist mir hilft. Ich nenne das an dieser Stelle einfach einmal geistliches Profiling. Ich habe das von einem Buchtitel von Tom Hovestall, Spiritual Profiling. In dem schildert er, wie es schon damals 8 verschiedene Gruppen gab und vielleicht gab es auch noch mehr und Zwischengruppen. Das ist nur ein Beispiel für uns, um das zu illustrieren. Ja? 8 verschiedene Gruppen, die eigentlich ein bisschen auch unsere Menschengruppen heutzutage sind. Wir haben die Nichtjuden, wir haben die Entfremdeten oder die Entkirchlichten, also so säkulare Juden wie Zöllner, die im Dienste der Römer waren und eigentlich nicht wirklich in die Synagoge gingen. Wir haben Synkretisten, Samariter, die sich aus den Religionen was zusammenschustern, um eine eigene Religion zu machen. Wir haben die Traditionalisten, die Sadduzäer, für die ist die religiöse Tradition über alles wichtig. Wir haben die Gudestuer. Dazu brauche ich nichts sagen. Über die Pharisäer reden wir die ganze Zeit in den Sabbatschulen. Wir haben die Wahrheitssucher, das sind die anderen Pharisäer, die tiefer gehen und sagen, ich will das Wort Gottes noch besser verstehen. Was hat Gott wirklich gemeint? Was ist Wahrheit? Wir haben die Leidenschaftlichen, Die sind auch politisch mal aktiv. Die könnten unter Umständen, wenn wir nicht in einem pazifistischen Land leben würden, auch mal etwas in die Hand nehmen, was wie eine Waffe aussieht. Zeloten, die sich einsetzen, die gegen die Mehrheit gehen und so weiter und so fort. Auch die gibt es nicht nur da draußen. Und dann gibt es die Supergeistlichen, die Essener, die sich absondern, die geistlich rein bleiben wollen. Keine Sünde, alle Sünde wird ausgestoßen. Wir sind die Essener, wir sind die Reinen. Wir sind die geistlich Orientierten. Ja, und wie gesagt, das mag nicht so plakativ sein heutzutage. Ich würde nicht Menschen in diese Gruppen einfach so einordnen. Kein Mensch ist immer in nur einer Gruppe. Man kann über diese Zuordnungen diskutieren. Aber das Grundprinzip ist gleich. Wenn ich einem Menschen begegne, dann hat er ein ganz bestimmtes geistliches Profil. Und ich glaube, es ist von Jesus gegeben meine Herausforderung, dass ich dieses geistliche Profil verstehe. Denn nur dann kann nachher ein Gespräch auch richtig fruchtbar sein, geistlich. Das heißt nicht, dass jedes Gespräch ein geistlicher Volltreffer sein muss. Manchmal braucht es ein erstes Kennenlernen. Vertrauen baut sich auf über 3, 4 Begegnungen. Heute ist vielleicht nur Zuhören dran. Das nächste Mal kannst du ein bisschen etwas sagen. Geduldig sein, Räume lassen, dem Heiligen Geist Zeit geben. Nicht nur der anderen Person, auch dir. Und deshalb muss ich hier die Frage an dich stellen. Willst du so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war? Geistliches Profiling heißt für mich, mach dir Jesu Methode zu eigen. Und Jesus seine Methode ist die Methode Mensch. Willst du auch auf Menschen zugehen? Nicht mit fertigen Antworten, sondern mit offenen Augen. Willst du den Menschen vor dir sehen? Und nicht nur ein Objekt, dem du Jesus bringen musst. Willst du den Heiligen Geist fragen, Herr, wo steht dieser Mensch jetzt gerade? Welches Wort braucht er? Welche Tat braucht er? Welche Hilfe ist vonnöten? Dann fang genau dort an. Hier sind nur ein paar kurze Schlagworte. Schau hin, hör zu, frag nach, benenne das, was du wahrnimmst, lass Zeit, sei ein Freund, triff das Herz. Herzensfragen. Die Herzensfrage ist vielleicht das Entscheidendste, worauf es hinausläuft. Zachäus, ich will in ein Haus einkehren. Willst du? Reicher Jüngling, verkaufe alles und folg mir nach. Willst du? Was ist die Herzensfrage, die du für Jesus deinem Gegenüber stellen kannst? Und dann lad ihn ein zum nächsten Schritt. Lass mich unser kurzes Gespräch, das wir gerade eben geführt haben, mit dieser Frage enden. Was ist dein nächster Schritt? Gott segne dich. Beim Überlegen und beim Gehen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.